Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich lese jetzt etwas vor aus Es war die Nachtigall. Ich mache das ganz gerne so, dass ich am Anfang die Charaktere ein bisschen vorstelle durch eine sehr typische Aktion. Ich habe für das Buch sehr viel recherchiert und fand, dass eine schöne Aktion ist, um meinen Hauptcharakter Marie einzuführen. Eine Aktion ist, die sie zusammen mit ein paar Tierschützern macht. Eine Tierschutzorganisation oder Tierbefreiungsorganisation, die es tatsächlich gibt. Und die sich vorgenommen haben, Hühner zu befreien aus der Massentierhaltung. Und die Aktion beginnt, aber Marie soll nicht mit, weil sie ist schon mal vorbestraft worden bei einer Aktion und die Gruppe entscheidet, dass es besser ist, sie bleibt draußen. Aber als dann ein Akku drinnen im Gebäude fehlt und nach draußen telefoniert wird, hey, könnt ihr uns was bringen, sieht sie ihre Chance doch noch in das hineinzugehen in diese Massentierhaltung und sich das auch einmal näher anzugucken. Ich renne schnell über den stoppeligen Acker, auf dem man die Halle gesetzt hat. Der Papieroverall raschelt beim Laufen, sonst ist es gespenstig ruhig. Die Tür des riesigen, langgestreckten Containergebäudes ist nur angelehnt. Ich schlüpfe hinein. Ein stechender Ammoniakgestank. Ich muss den Atem anhalten, bin einen Moment erschlagen von der Hitze, dem Gestank, dem Gescharrer und hilflosen Geflatter der Hennen, die dicht gedrängt rechts und links des Ganges in den Gitterkörben untergebracht sind. Im ersten Moment kann ich es nicht hinsehen. Das sind doch Lebewesen. Zusammengefercht, aufbewahrt, eingesperrt. Etwas in meinem Hals zieht sich zusammen, ein Schluchzen. Ich schlucke den Kloß herunter. Hier geht es um mehr. Irgendwo brummt sinnlos eine Lüftung, die kaum gegen den Geruch und die Hitze ankommt. Ich nehme mein Handy heraus, schalte die Taschenlampenfunktion an. Ein paar Hennen gackern auf und behindern sich gegenseitig beim Flügelschlagen in den viel zu kleinen Sammelkäfigen. Kleingruppenhaltung. Was für ein Witz! Knast, denke ich. Gefängnis. Oder noch schlimmer. Ein Straflager. Die Hennen sind verdammt, Eier zu produzieren und wenn sie älter sind, werden sie verkauft und geschlachtet. Das ist ihr Leben. Mehr nicht. Irgendwo am Ende des endlosen Ganges, der zwischen den doppelstöckigen Käfigreihen entlang führt, entdecke ich ein hin- und herzuckendes Handylicht. Die anderen. Ich laufe auf sie zu, leuchte an den Stellen entlang, versuche die Tiere nicht zu blenden, aber gleichzeitig zu sehen, wie es ihnen geht. Doch der Geruch und das neurotische Kratzen über den Draht des Käfigbodens sagt eigentlich schon alles. Verrückt. In einer Rinne vor den Käfigen liegen die gelegten Eier. Eine Henne hat den Kopf durch das Gitter geschoben, als wolle sie ihr Ei zurückerobern, doch als ich näher herangehe, sehe ich, dass sie tot ist. Die anderen Hennen der Gruppe treten über und auf ihre Stallgenossin. Es ist viel zu eng, um sich zu bewegen. Warum tun Menschen Tieren so etwas an? Der Gestank und die Hitze werden intensiver, je weiter ich in den Stall vordringe. Nein, ich sollte nicht Stall sagen. Dann denkt man an einen romantischen Holzschuppen, an Stroh und Heu und Körner. Doch hier ist nichts davon zu sehen. Nur Metallgitter und Futtermehl. Es gibt keine Erde oder Rasen, wo die Hühner picken oder scharren können. Viele haben sich die Federn ausgerissen und kahle Hälse. Robin hat erzählt, ein Huhn ist nur wenige Cent wert. Jeder verdammte Supermarktartikel wird vernünftiger behandelt als diese Tiere. Hey! Robin nickt mir zu und reicht mir die LED-Lampe. Ich drehe sie um, nehme den Akku heraus und setze ihn wieder richtig ein. Schon funktioniert die Lampe. Es war nur ein Wackelkontakt. Danke. Robin zögert und ich nutze den kurzen Moment, um meine Kamera herauszunehmen und auf ihn zu richten. Ich muss verhindern, dass er mich wegschickt. Erzähl, sage ich. Molly kommt mit einem Huhn näher, schwenke kurz auf sie. Sie setzt das Huhn zu den anderen in eine der Transportboxen, schließt sie, geht wieder. Ich schwenke zurück auf die Hühnerstelle, in der einen Hand die LED-Lampe, in der anderen die Kamera. Keine idealen Drehbedingungen. Aber es ist nicht wichtig, dass diese Aufnahmen perfekt werden. Hauptsache, ich fange so viel wie möglich ein. Ich richte die Kamera wieder auf Robin vor den Käfigen, so wie es eigentlich besprochen war. Er räuspert sich, akzeptiert, dass ich bleibe, macht seinen Aufsager. Wir retten hier heute 30 Hennen. 30 von Millionen von Hennen, die in Deutschland unter ganz ähnlichen Verhältnissen leben. Wir würden gerne alle mitnehmen und und befreien, aber das können wir nicht. Das könnt nur ihr, die Verbraucher, die Käufer von Hühnereiern. Wenn ihr das hier nicht mehr wollt, kauft keine Eier mehr. Denn es wird sich nur etwas ändern, wenn Produkte, die durch Tierquälerei entstanden sind, nicht mehr gekauft werden. Er dreht sich um, öffnet einen Käfig, nimmt vorsichtig eine der Hennen heraus, die es sich stumm gefallen lässt, und setzt sie in eine Box. Die Hühner, die wir heute mitnehmen, werden danach in einem Garten leben, picken, frei sein. Doch die anderen bleiben zurück, denke ich. Wir sind fertig, sagt Molly, die mit einem weiteren Huhn ankommt und noch einmal nachzählt. Mein Handy vibriert, ich hole es heraus, sehe auf das Display. Mein Pulsschlag beschleunigt sich. Timo, etwas stimmt nicht. Der Anruf ist schon weg und mir ist klar, dass er mich auf Speeddial angewählt hat. Vermutlich hatte er das Handy dabei in der Tasche. Eine Warnung. Es ist wie ein Schlag in den Magen. Wenn der Wachschutz kommt oder die Polizei, war das hier umsonst. Und wir sind die Täter, obwohl wir die Tiere befreit haben. Alles ist verkehrt. Das war Timo. Irgendetwas ist. Wir sollten gehen, schnell, sage ich. Ich stecke meine Kamera ein, laufe ein paar Meter. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Ich öffne einen der Verschläge, schiebe das Gitter beiseite. Zwei Hennen drängen sich verschreckt in eine Ecke, andere sind apathisch, als ginge sie das gar nichts an. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, dass ich gerade über ihre Leben und ihr Schicksal entscheide, greife nach einer braunen Henne, die etwas kleiner als die anderen ist. Ich lege die Hände von hinten über ihre Flügel, genau wie ich es gerade bei Robin gesehen habe. Ich habe noch nie einen Huhn berührt. Früher habe ich Hühner gegessen als Kind, Chicken Nuggets, eines meiner Lieblingsgerichte. Niedlich in Dinoform gebacken wie ein Spielzeug. Jetzt lebe ich seit 2 Jahren vegan. Nie wieder Huhn. Ich nehme die kleine Henne raus. Sie fühlt sich seltsam leicht an, wie ein kleines Daunenkissen. Ich spüre ihr Skelett, viele zerbrechliche Knochen unter dem Federkleid. Halte sie dicht an meinen Körper, streiche ihr beruhigend über den Kopf. Molly kommt hinter mir, stellt ihren Transportkorb ab, öffnet ihn. Ich setze die Henne vorsichtig zu den anderen, schließe das Gitter. 31, sagt Molly. Das Huhn musst du dann aber nehmen. Mach ich, sage ich trotzig. Wir haben einen Garten. Es klingt nicht so lässig, wie ich dachte. Das hier geht mir nah. In den YouTube-Videos war alles so klar und weit weg. Hier ist es anders. Der Gestank nach Kot und Kadavern, die spülwarme Luft, das Gackern der Hennen, das Gefühl, helfen zu wollen, es doch nicht zu können. Fuck, ich hasse das. Warum kann es nicht anders sein? Warum kann nicht alles besser sein? Richtiger. Los jetzt, sagt Molly. Und ich laufe, halte die Luft an, bis wir draußen sind. Die anderen kommen hinter uns her. Robin schließt den Stall, winkt uns zur Seite hinter einem offenen Anhänger, wir ducken uns. Ich hole mein Handy raus, eine SMS von Timo. Ich zeige sie den anderen. Eine Streife, war nicht sicher, fahre zum Treffpunkt. Ich sehe zu Robin. Und jetzt? Und jetzt stelle ich euch meinen zweiten Protagonisten vor, dieses Buches, Ludwig. Ludwig ist ein junger Jäger. Er ist 18 und ja, hat gerade seinen Jagdschein gemacht. Er hat den Jagdschein schon gemacht, aber er ist noch nicht ganz offiziell. Trotzdem hat sein Freund ihn schon eingeladen, mit ihm auf die Jagd zu gehen. Und an dieser Stelle beginne ich jetzt zu lesen. Ich liebe den Wald. Das klingt seltsam. Ich weiß, als wäre ich ein ziemlich sonderlich und manchmal denke ich, das stimmt auch. Ich habe noch nie Angst gehabt, im Wald zu sein. Sogar nachts nicht. Im Wald fühle ich mich sicher. Als Kind hat mich das Märchen von Hänsel und Gretel fasziniert. Wie die beiden in den Wald geführt werden und denken, sie müssten verhungern. Ich habe still in mich hineingelacht, denn ich weiß, man braucht kein Hexenhaus, um im Wald zu überleben. Es gibt essbare Beeren, Kräuter, Wurzeln und natürlich die Tiere. Und ja, sicher, es gibt auch keine Hexen, die Menschen fressen, obwohl ich mir da als Kind nicht so ganz sicher war. Hubert hält am Waldrand, wir steigen aus. Er holt Fernleser, Stirnlampen und seine Flinte aus dem Kofferraum, reicht sie mir. Ich hebe die Hände. Hey, hey, ich habe den Jagdschein noch nicht. Und außerdem habe ich getrunken. Ja, schon gut, du sollst sie nur halten. Wir sollten die Waffen hier lassen, wir haben beide getrunken. Hubert verdreht die Augen. Das macht den Mann nicht in die Hose. Der Jäger ward noch nicht gefunden, dem Tabak Wein und Weib nicht munden. Er grinst, sagt mein Opa immer. Er hängt sich die Jagdtasche um, wir setzen uns die Stirnlampen auf. Er schnappt sich eine neue Flasche Champagner, reicht sie mir. Komm. Neumond, es ist dunkel und sobald wir tiefer in den Wald eindringen, brauchen wir die Stirnlampen. Wir schalten das Rotlicht ein. Es raschelt im Unterholz, Tiere werden aufgescheucht und huschen davon. Hubert liebt den Wald auch, aber anders. Für ihn ist es sein Revier und er regiert es. Er liebt die Jagd. Für mich ist sie eher eine notwendige Pflicht als ein Vergnügen, obwohl ich weiß, wie wichtig sie für die Pflege des Waldes ist. Etwas, was getan werden muss, um das sensible Gleichgewicht des Reviers aufrechtzuerhalten. Unsere Pflicht als Landbesitzer. Sieh dir das an, sagt Hubert und leuchtet auf einen Baumstamm, an dem sich ein Wildschwein gerieben hat. Dieses Jahr sind einfach zu viele unterwegs. Schwarzwild wird ganzjährig gejagt. Ich muss daran denken, wie mein Vater den ersten Keiler vor meinen Augen geschossen hat. Ein starkes Tier, das einfach umfiel. Ein guter Schuss. Vermutlich habe ich mehr gelitten als die Beute, weil es so endgültig war. Es kam mir vor, als hätte ich gesehen, wie das Leben aus dem Tier verschwand und zurück blieb der tote Körper. Ihn auszuweiden und zu versorgen kam mir dann nicht mehr seltsam vor. Es war kein Leben mehr in dem Tier. Es hat Sinn gemacht, es zu häuten, das Fleisch mitzunehmen und zuzubereiten, statt es liegen zu lassen. Wir sind bald da, sagt Hubert, als würde ich mich nicht genauso gut wie er in unserem Wald auskennen. Er schreitet vor mir her. Er würde nie rennen oder spazieren. Es ist immer ein entschlossener Schritt, den er von seinem Vater und seinem Großvater übernommen hat. Förster eben. So ist auch sein Blick, selbst im Dunkeln, prüfend, aufmerksam, wach. Wer kommt denn alles, frage ich. Kasper aus dem Verein. Und ich habe Philipp Bescheid gesagt. Aber der war nicht so begeistert, um 4 Uhr morgens in den Wald zu kommen. Logisch. Er ist mein Freund aus der Schule. Er weiß, dass ich jage, aber mehr auch nicht. Um 4 Uhr morgens aufstehen, um Wild zu beobachten, steht vermutlich nicht auf der Liste Dinge, die er nach dem Abitur als erstes machen will. Hubert bleibt stehen. Ey, wie war eigentlich deine Abi-Feier? Ich hatte Hubert eingeladen, aber wollte nicht kommen. Wieso? Naja, hast du? Was? Stelle ich mich dumm. Thea. Ich tue so, als müsste ich mich mühsam erinnern. Ich hätte Hubert nicht von Thea erzählen sollen. Jetzt fragt er ständig nach ihr und mir gefällt der Tonfall nicht, indem er über sie spricht. Das ist keine Jagd, das ist ein Mädchen, in das ich verliebt bin. Was soll mit ihr sein? Diese Abi-Feier war vielleicht der letzte Moment, ihr zu sagen, dass du in sie verliebt bist. Oder sie flachzulegen. Hast du es wenigstens versucht? Das war jetzt nicht so die Veranstaltung, echt nicht? Ich weiche Huberts Blick aus. Es war absolut die richtige Veranstaltung. Eine Abi-Feier, die normal begann und dann, wie erwartet, in einer wilden Party endete. Doch als ich endlich den Mut hatte, Thea anzusprechen, war sie betrunken und hat mit einem anderen Typen rumgemacht. Aber ich gebe nicht auf. Was ist mit dir? Warum hast du eigentlich keine Freundin? Frage ich Hubert. Manchmal denke ich, er ist schwul. Hubert reißt die Augen auf. Ich brauche keine Freundin. Ich brauche eine Frau. Er schlägt mir auf die Schulter. Freunde habe ich genug. Kurz darauf sehen wir den Hochstand nah an einer großen Lichtung. Wir kennen die Wildgruppen, die hier regelmäßig äsen. Ich lausche, höre ein Rotkehlchen. Noch knapp eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Im Wald brauche ich keine Uhr, ich muss nur auf den Gesang der Vögel achten, die Vogeluhr. Kurz darauf das etwas dunklere Chirpen der Amsel, noch 45 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Weidmanns Heil, Alter, ruft mir Kasper entgegen. Er wartet unten am Hochstand. Seine roten Haare kleben am Kopf und sehen künstlich aus, da er immer zu viel Haargel benutzt. Er hat seine Flinte dabei, Philipp ist nicht gekommen. Ich will Kasper grüßen, zögere. Weidmanns Heil. Eigentlich antwortet man auf den Jägersgruß genauso, also Weidmanns Heil, aber wenn man in die Jägerschaft aufgenommen wird, antwortet man mit Weidmanns Dank. Bin ich schon aufgenommen? Ohne Jagdschein? Weidmanns Dank heißt das, antwortet Hubert für mich und schlägt mir auf die Schulter. Du bist jetzt einer von uns. Ich lache kurz. War ich das nicht schon vorher? Logisch, aber jetzt gehörst du richtig dazu. Ich schweige. Hubert stöhnt. Du wieder mit dem Jagdschein, das ist doch nur eine Formalität. Oder stimmt etwas mit deinem Führungszeugnis nicht? Fragt Kasper und es klingt wirklich besorgt. Hubert grinst breit. Jetzt kommt's raus, Ludwig ist vorbestraft. Könnte ich mir echt vorstellen. Ich gehe auf seinen Ton ein. Ach ja, was soll ich denn getan haben? Wir leben schließlich nicht in Westeros. Kasper lächelt schüchtern. Er ist immer sehr still und zurückhaltend, besonders wenn Hubert dabei ist. Manchmal frage ich mich, warum Hubert mit ihm befreundet ist. Na, dann wird es Zeit, dass du mal ein paar Regeln brichst, sagt Hubert und hält mir die Flinte hin. Er will also wirklich, dass ich heute schieße. Und gib mir den Champagner. Ich gebe ihm die Flasche, nehme die Flinte. Hubert grinst zufrieden. Er öffnet sie schnell und geschickt, der Korken schießt irgendwo ins Unterholz. Auf dich, Alter! Er prostet mir zu, setzt die Flasche an, trinkt und reicht sie dann an Kasper weiter. Gehen wir hoch? Fragt Kasper und hält die Flasche unentschieden in der Hand. Er weiß auch, dass er seinen Jagdschein verlieren kann, wenn man ihn betrunken beim Schießen erwischt. Aber wer soll hier vorbeikommen? Ich gehe vor, steige die Holzleiter hoch. Oben setzen wir uns im Kreis hin, lassen die Flasche rumgehen. Ich horche. Der Buchfink mischt sich in das Vogelgezwitscher. 10 bis 20 Minuten bis Sonnenaufgang. Ich spüre den Morgen schon, das sich sanft ausbreitende Licht, das den Wald erst grau-weiß und dann golden beleuchtet. Gleich kommt das Wild. Ich drehe mich um, sehe durch eine der Schießscharten auf den Waldrand die Bäume. Ich habe vor kurzem einen TED-Talk gesehen. Da erklärte eine Wissenschaftlerin, dass sich Bäume untereinander verständigen. Über ihre Wurzeln. Wie ein Internet, ein riesiges Verständigungssystem unter der Erde. Sie reden miteinander. Vielleicht sind wir Bäumen viel ähnlicher, als wir denken. Sie brauchen Licht und Wasser und das CO2 der Luft, um zu leben. Und wir brauchen Sauerstoff, Wasser und Licht und Liebe. Manchmal macht Alkohol mein Denken schärfer, weckt mich auf. Ich mag den Zustand. Aber wenn ich mehr trinke, verschwimmt alles, also reiche ich die Flasche weiter, als sie wieder bei mir ist. Ich will den Moment halten zwischen Traum und Realität, Morgengrauen. Meint ihr, die Bäume brauchen Liebe? Flüstere ich und merke, dass ich doch betrunkener bin, als ich dachte. Tu wieder, murmelt Hubert. Geh doch umarme einen Baum, Dude. Wie meinst du das? Wispert Kasper, der kaum etwas getrunken hat. Hey, sie kommen, flüstert Hubert. Wir sind sofort still. Das meiste Wild kennen wir. Es kehrt regelmäßig an diese Stelle zurück, auch wenn wir hier gejagt haben, was ich eigentlich nicht verstehe. Aber nun ja, schließlich steigen wir auch immer wieder in unsere Autos und fahren die Straßen entlang, auf denen Menschen tödlich verunglückt sind. Eine Gruppe von Rehen tritt auf die Lichtung und beginnt zu äsen. Es sind Ricken, die erst ab September gejagt werden dürfen. Schließlich ist Brunftzeit. Die Gruppe wird größer, immer mehr Rehe treten auf die Lichtrichtung. Wo sind die Böcke? Hubert stößt mich an und ich folge seinem Blick. Etwas weiter entfernt, auf dem anderen Ende der Lichtung, taucht ein Rehbock auf. Er ist noch jung, wirkt unerfahren. Hubert drückt mir die Flinte in die Hand, ich schüttle den Kopf. Nicht jetzt. Kasper atmet erleichtert auf, sein Blick sagt, dass ich alles richtig mache. Hubert wirft mir einen Blick zu. Für eine Sekunde sehe ich es. Verachtung. Oder auch nur Unverständnis. Denn er erwartet es. Hier ist sein Geschenk an mich, der erste Schuss nach der Prüfung. Zusammen mit ihm. Hubert hat mit mir gelernt, Nächte durchgemacht und auch sonst immer geholfen. Aber wann und wo ich schieße, entscheide immer noch ich. Mein Herz schlägt schnell und heftig. Habe ich Angst? Vermutlich. Vor dem Töten? Nein, dafür habe ich es schon zu oft gesehen. Aber davor nicht ganz richtig zu treffen und das Tier leiden zu lassen. Es nicht sofort zur Strecke zu bringen. Hast du Angst, daneben zu schießen? Flüstert Hubert. Ich bin ein guter Schütze. Ich war der Beste in der Prüfung, auch wenn Hubert immer behauptet, ich könnte nicht schießen. Ich schnappe mir die Flinte, entsichere sie, lege sie auf dem Holz ab, visiere das Ziel an. Der Bock steht still, dreht den Kopf, wittert. Ich weiß, ich muss mich beeilen, den Moment nutzen, in dem das Tier sich orientiert, fragt, unbeweglich, still verharrt. Ich ziele auf den Körper nah am Herzen, nehme ihn ins Fadenkreuz. Es ist, als ob wir verbunden sind, eine Einheit, ich der Jäger, er das Opfer. Die Wildgruppe am anderen Ende der Lichtung schreckt hoch. Der typische Schreilaut, doch ich höre es nur und sehe zum Bock, der kurz aufspringt, dann mit verdrehtem Hals fällt und auf dem Waldboden aufschlägt. Er liegt. Hubert stößt mich an, erst in dem Moment realisiere ich, was passiert ist, dass ich tatsächlich getroffen habe. Mein erster tödlicher Schuss.